Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden.
Ja.
Ja.
Ja, und du?
Ist der Kabel noch heiß?
Bitte. Ein Wach ist irgendwie anders, ne?
Ja.
Tschüss, ja.
Was muffelst du jetzt? Oh.
Diese dreieckigen Brötchen.
Die mit den Körnern, ne?
Mit den Körnern.
Oh. Wir machen mal das lustige Rad mal. Kannst du, weißt du, du guckst jetzt nicht, du hörst aber nur. Was habe ich hier?
Und du pellst eine Mandarine.
Ich pelle eine Mandarine. Und Leute, das duftet übrigens. Dann moin, ihr Lieben. Moin zum Psychologen beim Frühstück.
Ihr seid auch wieder dabei.
Jo. Und wir haben überlegt, wir machen heute einen zweiten Teil.
Ja.
Ostern ist vorbei. Und wir haben immer noch Bock auf Süßigkeiten, ne?
Ja, wir haben immer noch Bock auf Süßigkeiten. Wir haben aber auch einige Briefe bekommen.
Ja.
Oder einige Mails. Und da haben wir gesagt, Mensch, da gibt es ja noch offene Fragen. Kümmern wir uns mal drum.
Kümmern wir uns. Und ich war einkaufen und die Ostersachen, ne? Zum halben Preis, zum Teil. Und noch weniger. Und ich habe nochmal, ich gebe es zu, okay, Leute, ich oute mich. Blätterkrokant.
Ja, Tüte.
Zum wirklich, also hinterhergeschmissen.
Hast du Blätterkrokant? Das ist so süß.
Und die Waffeleier gab es auch noch, auch hinterhergeschmissen. Sie haben mich angeguckt und haben gerufen und gesagt, nimm uns, du musst ein ganzes Jahr auf uns warten. Ja, wenn ich jetzt war, dann haben sie zu mir gesagt,
Geschwister. Ja, ich weiß.
Ja, das ist so.
Ja.
Und ich bin nicht verrückt, ich bin Psychologe.
Ja.
Ja. Na, aber jetzt nage ich an der Alibi-Mandarine.
Andrea hat geschrieben. Andrea hat geschrieben, hallo Andrea.
Moin Andrea.
Eine tolle Sendung, also die letzte, ne? Bei eurem Gespräch über österreichische Kaffeehäuser habe ich richtig Heimweh bekommen.
Okay.
Schokolade ist für mich ein bisschen wie ein Seelentröster. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest. Und dann hat sie uns ein sehr niedliches Bild geschickt mit einem Tisch, der ist so richtig österlich. Mit einem großen Teller mit Schokoeiern und einer Vase mit Tulpen und Süßzeug und so weiter geschickt. Also das sieht richtig und ein kleines Osternest und ein Hafen und so. Aber diese vielen Eier, das ist schon wieder so richtig
Österreich, okay.
Lecker.
Ja, das
lecker.
Ist so, haben wir auch gesagt. Also das Österreich und die Mehlspeisen und all diese schönen Sachen, ja.
Und Klaus hat geschrieben, ein eindeutiger Appell. Ich habe sofort nach Süßen gesucht und bin fündig geworden.
Ja, genau.
Und da Danke für den Hinweis.
Jo, und da habe ich dann geschrieben, geht doch. Jo, Klaus.
Ja, super.
Ne? Das ging nämlich um das Thema dieses so, ne, dass man ja so nochmal sucht und nochmal guckt und so weiter. Und dazu hat davor hat Stubes geschrieben, ich auch und leider nichts gefunden, selber schuld, nichts gekauft und habe zwei Apfelsinen geschält und Stück für Stück. Genossen.
Ja, sie hat das gut gemacht, ne?
Du machst uns jetzt ein schlechtes Gewissen. Aber ich habe jetzt auch eine Mandarine, habe ich dir schon erzählt? Ich esse eine Mandarine.
Ja.
Ohne Krokantei.
Ist ja gut, Mann, ist ja furchtbar. Na, das ist ja auch alles Obst. Schokolade ist auch Obst.
Echt?
Hatten wir ja letztes Mal schon festgestellt.
Ach so, ja, war ja Kakao.
Ja,
ein Strauch.
Alles, was auf Bäumen wächst, ist Obst. Ne?
Aber jetzt mal ehrlich, wir wollen jetzt den zweiten Teil machen und da geht es eigentlich, was psychologisch für mich am wichtigsten ist, bei dieser ganzen Geschichte rund um Ernährung und Essen, nicht Essen, Diäten, nicht Diäten und so. Es geht um das emotionale Essen.
Das Stichwort hatten wir ja schon ein paar Mal.
Und das kann man gar nicht oft genug sagen, weil es ist einfach wichtig. Essen aus Gefühlsgründen. Nicht, wenn man Hunger hat. Wenn wir nur essen würden und auch wieder aufhören würden, wenn wir satt sind, also wenn wir nur essen würden, wenn wir physiologisch Hunger hätten, und physiologischen Hunger ist wirklich, ja, wenn der Magen sich bewegt, Magen knurrt, und wenn du dann auch merkst, du hast was gegessen und der beruhigt sich dann auch wieder und dann ist gut, dann ist alles schön. Das ist ja eigentlich das wäre das Ideale, ne?
Naja, aber ab und zu ist man ja total unterpommest.
Unter eben, Pommes?
Ja, oh. Oder total unter Pizza.
Unter Pommes.
Ja, ja, gibt es das berühmte Lied. Oder man ist völlig unter Schokoladicht. Ne?
Ja. Du bist so kreativ, Annika.
Echt,
ja? Echt, Annika hat neue Worte entdeckt, entwickelt. Und unter Pommes, unter Schokoladig.
Ja.
Under fettig sozusagen.
Ja, under, ne? Immer dieses doofe unterzuckert. Mm. So gibt es doch noch mehr.
Aber es ist halt so. Also überall lauern ja nun auch diese Sachen wie Schokolade, Kekse, Chips, Pommes. Keine Ahnung. Und immer dann so ständig, wie soll ich sagen, ständig auf halb acht stehen und sagen, darf ich nicht. Es gibt ja Menschen, stellt euch vor, es gibt sie. Ich kenne nur wenige, aber es soll sie geben. Die tatsächlich dann auch sagen, okay, ich habe jetzt Bock auf ein Stückchen Schokolade oder ein Stückchen irgendwas. Und dann essen sie das Stückchen und dann ist gut. Mhm. Ohne, dass sie sich quälen. Sondern dann haben sie dieses, haben sich das auch vorgestellt. Und dann hören die mitten in der Schokoladefällerei auf. Ah! Und dann gibt es andere, ich fühle mich jetzt mit dazu, die sagen, ich esse, bis die Tüte leer ist. Mhm. Ging mir echt, also ich beobachte, das ist ja ein Psychologenscheiß, ne? Man beobachtet sich ja auch noch immer selbst.
Also ist das Stichwort Impulskontrolle. Mhm. Wie machst du das denn jetzt, wenn du einen Patienten hast und du stellst fest, der hat jetzt irgendwo bei Impulskontrollverlust? Mhm. Wie machst du das normalerweise?
Ich meine das normalerweise. Ich würde mir erstmal die Situation beschreiben lassen, in dem diese Impulskontrolle, wie du es so schön nennst, in dem die aussetzt. Mhm. In welchen Situationen, zu welchen Uhrzeiten, was ist in der Umgebung, sind da vielleicht bestimmte Leute da, wie geht's dir innen drin? Bist du vielleicht müde, bist du aufgeregt, ist dir langweilig, was auch immer. Also ich gehe jetzt wie ein Detektiv auf Suche und versuche, ja, so kleine Mosaiksteinchen zu finden, die uns erklären, dem Klienten und mir erklären, warum in der Situation kommt die Impulskontrolle zustande. Denn in anderen Situationen hat er oder sie das nicht. Und das ist schon mal, also da...
Also den Verlust der Impulskontrolle.
So, habe ich es anders gesagt, den Verlust. Mhm. Das heißt, das Erste ist, wie ein Detektiv der Sache auf die Spur gehen. Und dann wird man schon meistens fündig. Und was mich angeht, ich hab's letzte Mal gesagt, ich sag's nochmal, ich habe Impulskontrolle dann, wenn ich müde werde.
Den Verlust.
Den. Es ist zu früh, Mäuschen. Ja, gut, dass ich dich habe. Den Verlust von Impulskontrolle dann, wenn ich müde werde. Dann ist einfach dieses Kognitive da oben, dieses gedankliche sich zusammenreißen und so, ist dann einfach schwach. Und dann kommt der kleine Hunger, dok, 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 dok. Der Appetit klopft an und sagt, Tidi, wie ist denn das, wie sieht's aus? Komm, da geht doch noch was.
Es ist aber auch so, dass du im Laufe deiner Sozialisation, also im Laufe deines Lebens, deiner Erziehung, bestimmte Trigger gelernt hast. Mhm. Bestimmte Sachen machen dir Angst.
Ja.
Bestimmte Sachen lassen dich hilflos fühlen. Bestimmte Sachen triggern bei dir Panik. Mhm. Was triggert denn jetzt eigentlich so der Hang zu Süßem? Insbesondere, weil es ja, na, ich würde mal sagen, 80% der Bevölkerung so geht, mindestens. Mhm. Was ist es? Ist es, weil unsere Gesellschaft gelernt hat, also alle Kinder im Grunde genommen, fast alle Kinder, werden ja mit Schokolade beruhigt oder bekommen sie geschenkt oder am Ostern, Weihnachten, die tollen Feiertage sind immer damit verbunden. Diese wunderbare Atmosphäre, die wir haben. Wie viele Leute erinnern sich und sagen, naja, das Weihnachtsfest war bei uns zu Hause eine Katastrophe, aber wenn wir vorher im Kindergarten gebacken haben oder meine Oma hat gebacken, dieser Geruch oder ich habe von meinem Opa habe ich dann immer Marzipan Eier beschenkt bekommen. Mhm. Die waren toll. Mhm. Selbst in katastrophalen Familien gibt es ja so eine Konditionierung oder so eine.
Was ist eine Konditionierung? No? Du hast recht, ja. Das heißt, Konditionierung jetzt nochmal ganz kurz ist ein eigentlich neutraler Reiz wird mit einem anderen Ereignis verbunden. Mhm. Das heißt, der Reiz von Süßigkeiten ist ja zunächst einmal einfach, es ist süß und es ist schön, wird mit etwas anderem verbunden.
Aber es gibt eben auch viele Leute, das merkt man ja, wenn man unterwegs ist und man isst mit Freunden, Freundinnen oder sowas Nachtisch, dass viele sagen, oh Gott sei Dank ist das nicht so süß. Hm. Weil viele Frauen mögen ja gar nicht so süß. Ich kenne viele Männer, die viel süßere Dinge mögen als manche Frauen. Und das ist nicht immer, ist nicht immer, weil man jetzt abnehmen will oder so einen Zickenkrieg macht, sondern einfach, weil es wirklich, ich mag auch bestimmte Dinge lieber, die nicht so backersüß sind. Meine Mutter liebt knallsüße Sachen. Mir ist es teilweise zu süß.
Ja, die kann man auch wirklich, die kann man eher mit was Herzhaften beglücken als mit so. Ne?
Mhm. Auch wieder Konditionierung. Bei uns waren eigentlich die Mittagessen und alle immer die besten Situationen.
Mhm. Nun ist Essen ja sowieso existenziell. Mhm. Es ist von Geburt auf an ein Säugling, der nicht trinkt und nach ihrem Kind, was sie isst, ist lebensbedrohlich, also für das Kind ist es lebensbedrohlich. Und bei Eltern, die ich so erlebe, ist, mein Kind kann nicht essen, ist neben, mein Kind kann nicht schlafen, sind das so die Sachen, die am meisten Angst machen und die auch am meisten nerven.
Ja, und wo dann der, du musst ja immer Gewichtszunahme kontrollieren beim Baby und wenn das nicht richtig funktioniert, das ist schon sehr bedrohlich.
Ganz genau. Also von da ist es von, es ist schon evolutionär von Geburt auf an, ist das schon etwas, wo wir von Natur aus auch wirklich diesen Hang, ich sehe was zu essen, es ist süß, hatten wir letztes Mal auch süß, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit keine giftigen Stoffe, Ausnahmen gibt es, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Und deswegen sind süße Sachen auch, bei Babys kannst du schon sehr früh sehen. Also bei Babys wirklich, wenn du denen ein Zitronentröpfchen, oh Gott, auf die Zunge träufelst, dann verzieht es auch automatisch das Gesicht, genauso wie wir Erwachsenen auch. Wenn du etwas Süßes, einen Tropfen Zucker auf die Zunge gibst, dann fängt es an zu lächeln und es fühlt sich wohl.
Das Gleiche geht ja auch bei scharf und bitter.
Ja,
genau. Das sind ja Sachen, die Babys überhaupt noch nicht vertragen können.
Aber süß und
süß geht, aber salzig auch noch nicht so doll.
Aber süß und sauer, das geht. Aber da könnt ihr sehen, das ist für mich so der Beweis dafür, dass eben Essen und Nicht-Essen ganz alte Wurzeln hat. Und der Hang zu etwas Süßem zu greifen, neben dem, was du gesagt hast, ne, neben diesen ganzen Erziehungssachen, auch dieses Trösterli, Süßes als Belohnung, Süßes als Trost, Süßes als Geschenk zu Weihnachten, Geburtstag, Ostern, so, also es ist ja in unserer Tradition, und nicht nur bei uns, es ist ja immer, hat es ja viel mehr Bedeutung als nur Nahrungsaufnahme.
Ja,
so, und das gekoppelt noch mit so einer evolutionären Unterbau, das ist schon eine Macht. So. Und dann kommst du noch im Laufe deines Lebens und bitte, wir essen im Laufe unseres Lebens mindestens dreimal am Tag, die meisten wesentlich häufiger, sodass also wir mit unserer Nahrungsaufnahme, wenn wir in eine bestimmte Richtung gehen, diese Vorlieben immer weiter vertiefen. Immer weiter.
Aber Süßes fungiert ja eigentlich immer so als Kleinigkeit am Rande. Also es geht ja in den seltensten Fällen jetzt wirklich um eine wirkliche Nahrung, also um ein wirkliches Essen. So im Sinne von vielleicht Pfannkuchen gibt es mal mittags. Mhm. Oder in dem Heim, in dem ich zur Kurzzeitpflege nach dem Krankenhaus war, gab es mittwochs immer süße Nudeln. Das war so eklig.
Nee.
Und die meisten, gerade auch die Männer, die dort waren, die haben sich komischerweise, aber auch einige Frauen, die fanden das ganz furchtbar, als Mittagessen eine große Portion. Es sind eigentlich nicht Nudeln, die in süßem Wasser gekocht waren, sondern es waren die übrig gebliebenen vom Dienstag.
Ja, toll, man muss dann ja sparen. Ne?
Ja. Und die wurden dann in viel in Vanillepudding gekocht.
Oh Gott, wie eklig.
Ja,
oh, Annika.
Danke. Und da habe ich nur immer gedacht, also das ist es überhaupt nicht. Da hatte kaum einer Janke. Aber diese Kleinigkeiten, das suggeriert dir ja auch, es ist nur klein. Also darum gibt es ja nicht diese 10x10 großen Pralinen oder so, sondern das ist dann schon mal irgendwie kleiner.
Ja.
Das gab so einige Auswüchse, wo es denn mal größer ist oder wo es eine Maxi-Toblerone oder irgendwie sowas gab. Aber normalerweise geht das ja immer um Stücke, um klein und so. Und weil man hat dann auch gleich ein schlechtes Gewissen, wenn man eine ganze Tafel weghaut, einmal 500 Kalorien, zack.
Deswegen muss sie ja weg, wenn man sie nicht mehr sehen kann oder leben kann.
Aber normalerweise suggeriert es dir ja immer Kleinigkeit.
Ja.
Es ist nur ein Stück Schokolade.
Ja.
Und das ist auch, und irgendwie hat sich dieses Stück in unserem Kopf so festgesetzt, dass sie auch immer sagen, naja, ich esse ja auch nur ein Stück oder sowas.
Fast entschuldigend immer, ne? Also
ja.
So.
Hm. Und dann setzt natürlich genau da, setzt natürlich dann auch die Werbung ein.
Mhm.
Dann sagst du, ein Stück Kinderschokolade. Leute, das ist eigentlich...
Wenig, wenig Kakao.
Was eigentlich schon mal, das haben wir letztes Mal ja festgestellt, der Kakao ist eigentlich das Gute da drin.
Mhm.
Denn von Milch bleibt ja eigentlich nur noch Magermilchpulver über.
Mhm.
Ja, die schütten ja keine Milch da rein, sondern es sind irgendwelche Pulver und so. Und dann ist da nur noch wenig Kakao mit drin, wenn überhaupt.
Hm.
Und dann zu sagen, Kinderschokolade, das wäre irgendwie gut. Wir haben neulich von Kinderschokolade Cereals gegessen,
ja,
also Cerealien.
Osterkorb, ne, haben wir geschenkt bekommen.
Lecker,
ja.
Leute.
Ja, ja, ja.
Es heißt nicht, dass das nicht schmeckt. Ich liebe Kinderschokolade, es schmeckt fabelhaft.
Hm.
Aber, ne, also ernährungstechnisch ganz weit vorn. Da ist Puffreis drin. Also nicht mal Hirse, Dinkel, irgendetwas halbwegs Gesundes, sondern wirklich Puffreis.
Mm.
Also aufgepuffter Reis. Das ist irgendwie, das ist, und dann mit dieser, also so. Und dann wird gleichzeitig für dieses ganze Süße, wird ja oftmals dann so, ja, mit dem Inhalt, also da ist dann irgendwie, sind dann Cerealien drin oder Fruchtzwerge oder was auch immer. Da wird immer so suggeriert, da ist so Frucht drin und das was gut ist. Und Jogurette, das ist leicht mit Joghurt und dann auch noch mit Erdbeer drin und so.
Mm.
Und wenn du dir das hinten durchliest, sieht das aus wie ein Chemiebaukasten.
Wie ein Chemiebaukasten.
Ja. Das ist natürlich alles Werbung und hat auch mit der Realität und natürlich überhaupt nichts zu tun. Aber verdammte Kiste, dieser Chemiebaukasten schmeckt gut.
Ja,
das ist Fatale.
Okay.
Ist ja genug Zucker drin.
Mensch. So, und das ist mir auch so ein Ding. Was passiert denn im Gehirn, wenn du Zucker und Kohlenhydrate
und Fett,
und Fett aufnimmst?
Als Geschmacksträger Fett?
Als Geschmacksträger und Zucker und Kohlenhydrate als Energieträger. Das heißt, du wirst in dem Moment... bekommt dein Gehirn ganz viel Energie. Und unser Gehirn ist sehr selbstsüchtig. Es gibt auch den Begriff das egoistische Gehirn, also selfish brain, auf gut Englisch. Und hat ein Lübecker Arzt und Physiologe ganz toll erforscht, dass wenn wir sehr gestresst sind zum Beispiel, oder wenn unser Gehirn das Gefühl hat, ich muss fit sein, ich muss viel arbeiten oder ich habe eben Angst, was ja auch Stress bedeutet, und dann fordert es ganz viel Energie. Unser Gehirn braucht viel Energie und sagt dann, jetzt vereinfacht ausgedrückt, dem Körper, komm, schaff ran die Kohlenhydrate, schaff ran den Zucker, damit ich letztendlich oben auch versorgt werde.
So.
Und da siehst du schon den Zusammenhang zwischen Zucker und Süßigkeiten und dem seelischen Befinden. Das heißt, wenn dein Gehirn aus dem Gleichgewicht kommt, wenn das Gehirn sich bedroht fühlt, wenn das Gehirn sich nicht wohl fühlt, dann verlangt es nach Zucker und Co.
Auch bei Stress.
Ja, absolut.
Und das ist es ja, wenn du in einer emotionalen Schieflage bist oder du hast Prüfungsangst, du hast Stress mit der Arbeit, du wirst gemobbt, du bist einfach auch kaputt, weil du einen Tag gearbeitet hast.
Ja.
Du hast Stress im Haushalt, mit deinen Kindern, mit deinem Partner. Dann hast du das Gefühl, du brauchst Energie und die wird dir am schnellsten über irgendwas Süßes transportiert.
So ist es.
Damit konditionierst du dich ja natürlich weiter, sodass du natürlich, nachdem du das ein paar Mal gemacht hast und das ja auch wirkt, du eigentlich schon prophylaktisch schon mal abends ein Stück reinfallst, damit du nicht wieder... Ja, das ist dann die Schokoprophylaxe.
So genau.
Sehr wichtig, sehr wichtig.
Aber einen noch dazu... das Zückische ist ja, wenn du so ganz viel Zucker und wenn du ganz viel Kohlenhydrate tankst, dann rast dein Blutzuckerspiegel so richtig in die Höhe. Der geht so, juhu, ab geht die Post. Und das Blöde ist, dass er anschließend genauso schnell wieder runterfällt.
Mhm.
Und wenn ein Blutzuckerspiegel nach unten fällt, was entsteht da? Na, Frau Lustrow?
Keine Ahnung.
Heißhunger. Heißhunger entsteht vor allen Dingen aus zu niedrigem Blutzuckerspiegel.
Mm.
Na, da kommt wieder dieser, okay, Blutzucker zu niedrig, weil es ist erst in die Höhe und dann rums, ab in den Keller. Und um das praktisch wieder aufzufangen, bekommst du plötzlich wieder diesen Janker nach einer Heißhunger. Deswegen, wenn du erstmal anfängst mit diesem süßen Kram und mit Kohlenhydrate und Co., geht nicht nur für Schokolade, gilt auch für Nudeln, für Reis, für bestimmte Brotsorten. Es gibt unglaublich viel. Wenn du damit anfängst und dein Blutzuckerspiegel damit nach oben pusht, dann kommt die Retourkutsche relativ schnell. Und schon hast du wieder das Gefühl, oh, da muss noch, ist da noch was. Und das ist ziemlich brutal und ist ziemlich schnell und ist auch fast existenziell. Also dem entgegenzuwirken, kannst du meines Erachtens nur zum einen, indem du wirklich sagst, nee, ich bin jetzt satt, also das hat nichts mehr jetzt mit, ich muss essen, weil ich Hunger habe, sondern das ist jetzt eben unser emotionaler Hunger. No. Ich mache alles Mögliche, wenn möglich. Ich gehe noch mal eine Runde raus, ich telefoniere, ich trinke ein großes Glas Wasser, ich mache alles Mögliche, bis sich dann wieder der Blutzuckerspiegel letztendlich dann eingepegelt hat und es geht dann. Aber letztendlich geht es darum, genau diese Schwankungen im Blutzuckerspiegel möglichst nicht so hoch werden zu lassen.
Also diese Heißhungerattacken, die kommen aber ja auch wirklich manchmal in emotionalen Ausnahmemomenten.
Ja.
Also nicht nur, wenn ich vorher viel Süßes und dann runter und so, sondern ja auch durch irgendwelche Ausnahmesituationen oder Stresssituationen.
Ja.
Und dann, oder auch, was auch fatal ist, wenn man sich nicht regelmäßig ernährt. Das kenne ich sehr gut, indem ich mich ja früher absolut unregelmäßig ernährt habe.
Ja.
Kein Frühstück und dann aber irgendwann Höllenhunger und dann wieder nichts und dann aber irgendwo lag dann in der Redaktion oder irgendwo Süßigkeiten rum und dann aber
gib ihm die Kante. Du hast recht. Oder denk mal, wenn wir dann so früher gesagt haben, so und jetzt wollen wir aber abnehmen, ne? Und du freust dich ja schon, wenn du morgens schon mal ohne Frühstück aus dem Haus gehst und freust dich, wenn du mittags auch nicht in die Kantine gehst und freust dich und dann kommt aber der Hammer dann abends.
Da hast du so einen Heißhunger.
Und mit Recht auch.
Da könntest du an deinem Stofftier nagen.
Und da macht Manfred nicht mit, unsere Stoffwarte, aber trotzdem. Und das ist eben auch so eine Sache, das ist so fatal, deswegen diese ganzen Crash-Diäten, diese ganzen Sachen, die dich in einen Mangelzustand reinbringen, der letztendlich nur dazu führt, dass du noch mehr Hunger und noch mehr Heißhunger und dann hast du den Jojo-Effekt. Nur mal so ganz nebenbei, wenn jemand tatsächlich dauerhaft diesen Heißhunger hat oder öfter hat, das hat ja psychologische Gründe, aber es kann auch ein Hinweis sein, dass vielleicht wirklich was mit deinem Blutzuckerspiegel nicht in Ordnung ist. Sprich, guck mal, wie der ist, guck mal, ob du wirklich irgendwas in Richtung Diabetes da dir aufgesagt hast. Also geh da denn wirklich ernsthaft, geh zum Haus, das ist ja ganz easy, lass mal sticken, also lass mal den Blutzucker und lass mal Blut abnehmen, dass man den Langzeitwert vom Blutzucker auch mal kontrolliert. Nicht vergessen. Also wir bewegen uns da in so einem Karussell, was sich immer schneller dreht und wo es schwierig wird auszusteigen. Aber dieses Emotionale, weil du ja gefragt hast, was machst du dann? Was machst du denn mit diesen Menschen und auch mit mir selbst? Diese Erkenntnis, okay, ich weiß eben abends müde, ich weiß auch, wenn ich viel, viel zu tun habe und ich weiß, ich muss durchhalten. So war es früher, jetzt ist es Gott sei Dank, jetzt ist echt lange, lange nicht mehr. Aber früher habe ich mir dann irgendwelche Tüten mit Süßigkeiten geholt, die dann zwischen den Sitzungen mit Patienten dann erstmal aus der Schublade rauskam, mit dem Gefühl, ich halte nicht durch. Ich habe nicht die Energie, ich werde knallmüde, wenn ich das jetzt nicht mache. Bei Prüfungen auch. So, Psychologen müssen einen Haufen Prüfungen auch ablegen nachher und das ist auch so ein Marathon und der hilft es auch. Bis ich nachher gemerkt habe, Leute, es gibt auch eine Sache wie Laufen, Schwimmen gehen. Hört sich jetzt verrückt an, aber es ist wirklich so. Dieses sich da den Schubs geben und zu sagen, so anstatt jetzt hier wieder eine Tüte sonst was zu vernaschen, ich gehe mal eine Runde um den Block. Siehe an, es geht. Es funktioniert.
Ja, weil du ja natürlich das Gefühl hast, wenn ich mich jetzt bewege, verbrate ich noch mehr Energie.
Ja.
Aber es kommt eben daher, dass das auch alles psychische Gründe hat. Ne? Wir haben vor einiger Zeit schon mal so ein Konzept geschrieben und uns unterhalten und drüber überlegt. Wir wollten gerne ein Buch schreiben mit dem Namen Seelenfett.
Hm. Weil einer klaut das jetzt.
Und dieses Seelenfett ist für uns immer wieder, oder für mich immer wieder was Interessantes. Dass viele Leute, die ich kenne, die sehr mopsig sind und oder die Adipositas haben oder ordentlich was auf den Hüften haben, dass die, wenn man sie kennenlernt, sehr sensible, sensitive Menschen sind. Mhm. Und ich immer wieder auf die Idee komme, zu sagen, das ist wie ein Schutzpanzer, mhm, wie eine Rüstung, die angelegt wird. Also, und je früher diese Verletzungen waren, umso früher hat eigentlich das auch angefangen. Mhm. Jetzt ist natürlich immer wieder die Frage, was war eher da, ne? Mhm. Das Mopsige oder die Verletzung. Fast alle wirklich dicken Menschen sind ja auch tatsächlich dicke Kinder gewesen. Mhm. Und die meisten dicken Kinder, die ich kenne und die auch dicke Erwachsene geworden sind, haben in ihrer Jugend sehr wohl sich bewegt. Mhm. Ich habe eine ganze Ballettausbildung gemacht. Mhm. Ich habe Ballett unterrichtet, Gymnastik unterrichtet. Ich war in Hamburg, glaube ich, die Einzige, die unterrichtet habe, die ein bisschen molliger war. was natürlich die Leute, die da hinkamen.
Die fanden das toll, ne?
Auch gerade in der Erwachsenenbildung, die waren groß und die waren absolut erfreut, das dass da vorne nicht so ein Robbikmäuschen, so ein Hungerhaken war, wo man sich immer schämte, sondern. Und wo es ganz normal war, dass wir auch über Probleme mit der Figur gesprochen haben. Mhm. Und ich habe in diesen Gesprächen und immer wieder bei Frauen festgestellt, also keine Frau ist zufrieden mit ihrem Körper. Das gilt eigentlich auch für viele Männer. Diese Art sozusagen, ja, so wie ich bin ich einfach. Das sagen viele, aber wenn man sich länger unterhält, ist das eigentlich dann eher so eine Trotzreaktion. Fast alle leiden unter irgendetwas. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Und es ist ja auch in der eigenen Sicht. Hm. Und es ist ja auch wirklich schwierig, wenn man sich die Medien anguckt. Und gerade durchs Internet hat das natürlich extrem zugenommen. Wir werden ja wirklich zugeschüttet mit Bildern von Menschen, die so nicht existieren. Hm. Filter ohne Filter, wir sehen Menschen, die zurecht operiert sind, die haben Ballonbrüste, die haben Sanduhrenfiguren, die haben monströse Hintern und keine Taille. Das ist, so sieht keine Frau aus.
Ja.
Schon gar keine Frau.
Also keine natürliche.
Ne? Nein, überhaupt nicht. Und schon gar keine, die vielleicht mal ein Kind gekriegt hat oder sowas. Völlig wahnsinnig. Das ist so jenseits von allem, was realistisch ist, das ist schon eine Katastrophe. Mhm. Dazu kommt natürlich, dass wir jetzt im Moment in so einer Gesellschaft leben, in der die Menschen sich auch schämen. Mhm. Also Haare sind ja überhaupt nicht mehr in. Das ist richtig eine Gesellschaft haarlos.
Ja, ich habe ein Problem.
Da muss alles rasiert werden und weg damit.
Ja.
Also da wird nicht mehr sortiert, dass man sagt, naja, so ein paar Achselhaare beim Sommeroutfit finde ich jetzt nicht so gut und so, sondern es wird rigoros alles immerzu abgerasiert und man kann also schon keinen Partner mehr in den Arm nehmen, kuscheln oder sogar Sex haben, wenn man nicht hundertprozentig rasiert ist und so.
Was für ein Stress, ne?
Das ist ein Megastress und ist irgendwie auch, geht an der Sache vorbei, wenn man sich überlegt, dass der Mensch, mit dem man eigentlich zusammen ist, der Mensch ist, der einen eigentlich in jeder Situation kennen sollte oder den man auch liebt in eigentlich jeder Situation. Also, ne? Und man dann auch manchmal nicht weiß, also manche Männer, die sehen halt aus wie kleine Feldtiere. Und
warum guckst du mich so an?
Ach Gott, wo soll ich hingucken, Hasemaus?
Guck Manfred an.
Das ist auch ein Feldtier. Und wo willst du da anfangen? Also willst du da schneißen? Ins Bärchenfellen hauen so, oder
so, es ist auch so ein Anflugschneise
so stark. So
war das nicht Napoleon, der gesagt hat zu seiner Josephine, wasch dich nicht, ich komme in 2 Wochen.
Ja, Gott, also da geht es auch um Pheromone. Ja. Also es geht natürlich auch um die natürlichen Duftstoffe, wobei wir jetzt wirklich von dem natürlichen Menschengeruch reden und nicht, wir sind beim Frühstück, Entschuldigung, und nicht von Stinkemauken und sonstigen Dingen oder sowas. Ich bin da ja auch sehr empfindlich und habe auch immer schon Schwierigkeiten, wenn ich in einem Film sehe, dass die morgens aufwachen, nach einer Nacht voller Leidenschaft und ich weiß nicht was, so möglichst abends noch einen gekippt haben. Und dann fallen sie morgens und küssen sich erstmal nicht. Denn denke ich immer nie, also erstmal möchte ich ja schon das Feldtierchen im Mund oder dieses Pelztierchen, dieses doch ein bisschen mit einer Zahnbürste bearbeiten. Da habe ich echt Schwierigkeiten. Oh Mann. Aber so ein gewisses Maß an Natürlichkeit und das, ich wollte ja nur zusammenfassen, dass das natürlich irgendwie... dass das natürlich irgendwie immer mir weggeht. Das bedeutet... dass man, sobald die Figur nicht richtig ist, sobald sie irgendwie ist, werden wir ja gedisst. Und wie das heute alles heißt, als dicke Person kriegst du es ja sowieso richtig ab. Mhm. Ich habe neulich irgendwie per Zufall mitbekommen, eine, ist das eine Schwimmerin, Leichtathletin, keine Ahnung, die wurde irgendwie wegen ihres Popos angegriffen. Bin ich irgendwo im falschen
sie
Film?
Sie läuft ja und nicht mit dem Po, ne? Also sie läuft schon mit dem Po, aber...
Und Rebecca Mir hatte ein Kleid an und da hat man sich auch über den Po irgendwie lustig gemacht. Das ist eine bildschöne Frau. Und da bin ich dann immer so fassungslos und denke immer, Leute, denkt doch mal über nach. Jeder von uns kann jeden Tag einen Unfall erleiden, kann sich verbrennen, schneiden... irgendetwas so und dann? Dann muss ich auf Tauchstation gehen? Ich versenke meine Augenbraue und dann darf ich nicht mehr nach draußen? Sag mal, ist das jetzt wirklich wahr? Und genau in dieser Umgebung, geistigen Umgebung, in diesem Denkmuster geht es ja auch um Panzer, um diese Schicht, die wir haben, um unsere Seele rum, um nicht verletzt zu werden.
Genau.
Und mit jedem Reinhauen, um irgendwie dick oder in der Kantine und an deiner Stelle würde ich mal einen Salat essen. Japp, mit ordentlich American Dressing, da kannst du eine ganze Roulade für essen. Also so mit diesem völlig ungesunden Halbwissen, dann auch Menschen so richtig schön fertig machen, das ist doch das Letzte. Und der Kreislauf beginnt. Du fühlst dich unglücklich in deiner Figur, du hältst bis abends durch, weil du wieder weniger gegessen hast und dann irgendwann bist du alleine und sagst dir, scheiß drauf.
Ja.
Du bist so frustriert und dann greifst du zur Schokolade. Mhm. Oder womöglich ziehst du dir noch eine Essstörung an, indem du den Finger nachcheckst. Na, super. Mhm. Und das haben so viele Frauen und Mädchen haben Essstörungen. Mhm. Wegen diesem ganzen Wahnsinn. Mhm. Ich habe immer gemerkt, wenn wir auf den Lofoten waren.
In Nordnorwegen,
In Nordnorwegen, das ist eine kleine Inselgruppe, die so nördlich des Polarkreises ist, wunderschön. Und da haben wir immer eine kleine Hütte gehabt. Und da sind wir im Sommer teilweise monatelang gewesen, weil wir da dann auch ein Buch geschrieben haben und solche Sachen. Und ich habe immer gemerkt, obwohl wir da wirklich leckerste Sachen gefuttert haben, habe ich da immer abgenommen. Mhm. Wir haben nicht weniger gegessen. Mhm. Ich habe mich nicht mehr drum gekümmert. Mhm. Es hat mich nicht mehr interessiert. Es waren keine Menschen da. Mhm. Der Adler konnte mich angucken. Der vor der Tür der Seal, der Seehund, die Fische, keine Ahnung. Aber es waren kaum Menschen da. Mhm. Wir sind durch die Gegend gewankelt. Wir sind aus der Hütte in den krausesten Klamotten einfach so. Ich habe auf der Terrasse in Unterböcks gesessen, weil da war niemand.
No.
Ich musste mich nicht schämen. Mhm. Und dieser Stress, den ich eigentlich immer habe, weil ich Angst habe, dass mich jemand anguckt, weil jemand denkt, oh, ist das wieder eine Monsterfrau, ich komme wieder irgendwo in eine Praxis, wir wollen doch mal abnehmen. Das ist ja eine never-ending story. Und da das Gefühl zu haben, es interessiert kein Schweinswal, wie ich hier gerade aussehe.
Kein Schwarzfall, ja.
Es ist sowas Tolles.
Ja.
Und der Stress wird weniger und der Körper hat plötzlich nicht mehr das Gefühl, er müsste diese Schutzpanzer also festhalten. Das waren immer 5 bis 10 Kilo. Mhm. Einfach so.
Ja. Ja.
Und glaubt mir, wir haben immer Schokolade mit dabei gehabt.
Oh,
und
ja.
Es gibt auch in Norwegen lecker Zeug.
Aber wir haben auch ganz viel Fisch gegessen. Und zwar den leckersten Fisch direkt vor der Haustür geangelt. Na, also es war schon, und wir haben uns auch recht viel bewegt, aber es war, aber du hast vollkommen recht, wir haben jetzt das Thema Body-Shaming, und Body-Shaming heißt nicht, ich schäme mich, sondern andere Leute geben dir das Gefühl, du bist so, wie du aussiehst, nicht in Ordnung.
Richtig.
Und dieses Body-Shaming haben wir extrem, nun, auch im Sinne von, was du gesagt hast mit über Instagram und Co., es ist ja machbar. Schön ja. aussehen ist ja machbar. Wenn du nicht so aussiehst, wenn du nicht so eine Figur hast in der Richtung, dann liegt es an dir.
Ja.
Dann bist du zu faul, dann bist du zu willensschwach,
dann hast du kein Geld. Dann hast du zu wenig Disziplin und
so. All diese Geschichten. Und dieses Body-Shaming ist so, so einfach und gerade auch im Internet so easy zu machen. Das ist, also in dieser Zeit als Moppelchen, gerade als junges Moppelchen auch aufzuwachsen, ist schwierig. Mhm. Da brauchst du viel Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Ich bin ja froh, dass so in einigen, was ich mitbekomme, wie sogar bei den Topmodels jetzt, und läuft jetzt gerade wieder eine Staffel, seit Jahren sind immer 1, 2, 3, 4 Frauen dabei, die eben, wie nennen die das, Curvy Models sind. Und finde ich gut. Absolut.
Ja, sicher.
Bekommen viel Zuspruch und so weiter und so fort. Ja, ja.
Na, aber neulich hat mir eine Freundin erzählt, die 8-jährige Tochter hat Angst, wenn sie sich bückt oder hinkniet, dass man ihr zu sehr auf den Po guckt. Weil sie trägt gerne Leggings und dann was drüber. Kinder, sag mal, mit 8, das ist doch nicht wahr. Und warum? Weil natürlich andere schon wieder irgendwelchen Mist erzählt haben oder irgendwelches dummes Zeug sagen.
Die kommen mit 8 schon in die Vorpubertät, hast du nicht vergessen.
Ach, das ist doch, das ist doch verrückt. Ich halte mich doch zurück. Ich verstehe es immer nicht, wenn es gibt so viele Arten oder so viele schlimme Verletzungen und da kann man wirklich Mitleid haben oder sich drum kümmern oder sagen, Mensch, ich sehe, du kommst da nicht richtig hoch, kann ich dir helfen? Da kann ich mal einen Blick drauf werfen. Aber mein Gott, weil jemand ein paar Pfund zu viel hat, wirklich, wirklich, das ist so jenseits von allem, was mein Denken angeht, da könnte ich schreien.
Und du weißt, wie fies nicht nur Erwachsene, sondern besonders auch Kinder sein können. Ich war ja auch früher als Kind, also ich bin ja auf dem Land groß geworden, da war ich ein kleiner, blonder Junge, drahtig und war aber auch, also die Ernährung war katastrophal, wenn ich mich daran zurückerinnere, war viel zu viel Kohlenhydrate, viel zu viel Fett, aber ich war gärtenschlank und drahtig, weil ich im ganzen Tag draußen war.
Ja, du hast viel gemacht.
War Action, ich wurde morgens nach dem Frühstück rausgesetzt, mir das wieder eingefangen. Dann haben wir das wieder rausgesetzt und dann abends nochmal in die Badewanne und dann ab ins Bett. Ne? So war's. Und da kam eben der Moment, wo ich in die Stadt musste, weil mein Vater in der Stadt, also in Hamburg, eine Stelle bekommen und dann ist die Familie nach Hamburg gezogen und da war alles anders. Da waren Straßen, da waren Autos ohne Ende, da waren blöde Kinder, da war nichts. Also ich konnte da auf dem Land, ich konnte wirklich den ganzen Tag über Wiesen und Felder und ich weiß, wie wir drum rollen. So, und dieses Ding, ne, also dieses keine Bewegung, blöde Kinder, die mich nicht mochten, ich mochte die auch nicht, das war alles sehr strange für mich, das verbunden dann mit Ernährung wie eben aufeinander, bloß mit weniger aus, das führte aber in 0,6 führte das zu richtig, war richtig dick, also ich war richtig adipös als kleiner Junge. Aber da war noch kein Internet, da war nichts. Also ich wurde auch eigentlich, wegen Fettzahlen weniger gehänselt. No. Das ging. Also das wäre heute ganz viel anders. Und das hat sich dann Gott sei Dank im Laufe der Zeit verwachsen. Ja, im wahrsten Sinne. Ich mochte danach, ich hatte Freunde, ich war auch anerkannt und Klasse- und Schulsprecher und so ein Kram. Und dann ging es mir eigentlich auch gut. Aber bis heute, ich muss darauf achten, was ich esse. Ich kann nicht zügellos einfach so loslegen, wie ich, wenn ich das jetzt länger mache, wie jetzt über Ostern, hätte ich ein Problem.
Ja, dann haben wir wieder diese Armee der Pupsburger Augenkiste, ne? Roll.
Oh Gott. Alles klar. Wobei das schon interessant ist, weil mich kennen auch Menschen eben zu Zeiten, wo ich sehr viel dicker war und wenn die mich dann sehen, dann sagen die, oh, hast du schön abgenommen, wie toll und ich freue mich darüber. Auf der anderen Seite habe ich gerade heute hatte ich auch so ein schönes Kompliment bekommen. Mensch, haben Sie abgenommen und wie toll. Dann denke ich aber auch wieder, ist das nicht übergriffig? Was geht die das an? Also würde ich jemanden, den ich nicht, wer weiß, wie weit er kennt, würde ich den auf seine Figur ansprechen? Ja. Das war jetzt positiv. Ich habe mich auch gefreut, aber die würden ja genauso zumindest negativ denken, wenn ich wieder zunehmen würde. Also was Sie sagen würden, ist, warum gibt es da nichts? Wir haben doch sonst eigentlich eine gewisse Schamgrenze natürlich. Wir wollen doch dem anderen nicht zu nahe treten und so. Aber anscheinend bei dick und
bei
dünn.
Bei dick nicht, nein. Bei dünn vielleicht noch eher, weil du gehst ja kaum auf jemanden los und sagst, meine Güte, wie sind Sie dünn? So haben Sie irgendwie, haben Sie Anorexie oder so?
Gehen Sie auch mal zum Kotzen auf Klo oder was machen Sie da?
Aber ich habe das erlebt, es ist vollkommen egal, wo immer ich bin. Ich kriege, mein Lieblingssatz ist ja der, den ich am meisten höre. Waren Sie schon immer so dick?
Ja.
Ich habe meine Mutter gefragt, als ich geboren wurde, war ich noch nicht so dick. Das kann ich jetzt wirklich belegen, das war nicht
Hatten
so.
Hatten Sie schon immer einen Bart? Ja, bin damit auf die Welt gekommen.
Ja. Das ist so richtig. Und da denke ich dann auch immer, Mann, ist das übergriffig. Also wenn ich jemanden nicht kenne, dann würde ich vielleicht fragen, wie ist Ihr Name? Oder in der oder hallo, und müssen wir hier zusammen warten? Ja, so ein Spruch, aber waren Sie ein, darf ich Sie mal was fragen? Und dann warten die auch gar nicht, weil ich weiß ja, was dann kommt. Da würde ich, da sage ich weder ja noch nein, ich habe gar nichts gesagt, weil es geht ja auch schon weiter. Darf ich Sie mal was fragen? Waren Sie eigentlich immer schon so dick? Oder essen Sie so gerne Pommes? Nein, ich hasse Pommes.
Nee,
das ist eine teure Wampe. Ich liebe guten Rotwein und feines Essen.
Ja.
Also eine Katastrophe.
Aber das ist schon interessant, ne? Also Body Shaming nochmal heißt, wenn andere Leute dich in eine Situation bringen, wo du darüber nachdenkst, ob dein Körper in Ordnung ist. Das ist Body Shaming.
Natürlich.
Und da scheint das irgendwie so eine Lizenz zu geben, hau drauf oder mach.
Und ist wenn, auch toll, und wenn, ja. Wenn du krank bist und es kommen die Sanitäter und stehen mit 6 Mann um dich rum und gucken dir auf den Bauch und sagen, na also, ob wir sie jetzt in den Magen reinkriegen.
Tja.
Heieiei.
Ja.
Das ist der Moment, wo man immer denkt, warum tut sich jetzt unter mir keine Klappe auf?
Und habt ihr nicht ein bisschen Propofol? Könnt ihr mich nicht irgendwie erstmal wegspritzen? Ne?
Und nachher geht's dann doch, aber man muss erstmal diesen Satz loswerden. Selbst wenn man sagt, ja, doch, das klappt seit Wochen, geht ziemlich gut. Naja, wir werden mal sehen. Also als ob du dann nicht nur dick, sondern auch noch Gehirn amputiert bist.
So.
Leute, wirklich.
Also, das heißt, für jeden von uns, ob dick oder dünn, klein oder groß, bevor ihr einen anderen Menschen auf seine Figur, auf sein Aussehen und sowas ansprecht, erstmal Schnauze halten. Ihr könnt denken, was ihr wollt, das kann keiner einem verbieten, aber bevor ihr jetzt anfängt, also vorsichtig.
Na?
Und wenn, dann wirklich einfühlsam, verständnisvoll, auch im Sinne von, kann ich dir helfen? Oder du hast, was war los in deinem Leben? So in der Richtung, was ist passiert? Aber ansonsten, nein, das ist einfach, das ist Intimsphäre. Das ist Schutzwehr. Ja. Das ist, weil du vom Schutzpanzer.
Richtig.
Das ist der Schutzpanzer.
Deshalb Seelenfett. Es ist das Fett, was meine Seele schützt. Und genauso empfinde ich das.
Ja.
Und ich glaube, jeder, der ein bisschen mopsig ist, empfindet das teilweise auch so.
Ja.
Und weiß auch, dass bestimmte Vorkommnisse in seinem Leben, bestimmte Umstände, der Tod von jemandem, die Krankheit von jemandem, der Verlust des Partners, weiß der Teufel, was immer auch, damit auch zusammenhängt. Verletzungen in der Kindheit oder später. Menschen, die einen dauerhaft beleidigen oder die im Job dir alles hinspannen, die dich stressen ohne Ende. Du hast irgendwann das Gefühl, du musst das so ein bisschen schützen.
Ja.
Einfach so ein bisschen schützen.
Ja.
Das ist gar nicht unbedingt bewusst, dass du dich jetzt hinsetzt und nimmst eine Tafel Schokolade oder ein Stück Kuchen und sagst so, ich muss mich jetzt mal ein bisschen wappnen.
Ja. Ja.
Aber du hast schon das Gefühl, ab und zu, so in deiner kleinen Kammer für dich allein, ich muss mir was Gutes tun. Ich muss mal jetzt ein bisschen meine Seele bürsteln und so ein bisschen streicheln. Ne? Ich brauche ein bisschen, das war ja das, was auch andere geschrieben haben, dass sie eben sagen, ich brauche meine Streicheleinheiten.
Ne? Und wenn es denn so ist, dann ist es so und dann ist es auch in Ordnung. Und ich kenne Menschen, die sagen, ich würde sonst wirklich mit dem Kopf gegen die Wand laufe, ich würde ausflippen, ich würde sonst was machen, dann ist das eine Art Notfallreaktion, um eben deine Seele wieder zu besänftigen. Und dann wäre es aber gut, wenn das dann vorbei ist, nochmal zu analysieren, wenn du das denn willst, nochmal zu gucken, so was könnte, warum wieder die Analyse, ne? Warum ist das so, was ist passiert? Weil das ist ja, es ist eine Notfallreaktion, es ist aber keine Lösung eines Problems.
Mhm. So. Dazu hat uns Petra geschrieben, ich kann machen, was ich will, ich nehme nicht ab. Seit Jahren probiere ich, und es passiert gar nichts. Das passt genau dahin. Man probiert viele Diäten aus, dann kommt der Jojo-Effekt, man dies und das und dann wieder so halbherzig und so. Vielleicht muss man bei manchen Sachen auch ganz anders rangehen und sagen, ich habe mich jetzt immer um die Ernährung gekümmert. Das ist praktisch, als wenn ich eine Dauererkältung habe und nehme und kau die ganze Zeit Bonbons, diese Hustenbonbons oder nehme Bronchikum ohne Ende. Aber der Bronchialkater oder was immer ich da habe, die Grippe ist immer noch da, die geht ja nicht weg. Und vielleicht müsste man dann, und das war eben auch diese Idee von dem Buch, was ich ja so gerne mit dir schreiben würde, mal untersuchen, welche Stressfaktoren gibt es? Warum bin ich in dieser Situation gelandet? Welche psychischen Faktoren führen eigentlich dazu? Was ist es? Was bringt mich genau in Stress? Welche Situationen sind das, die mich ständig abhängig machen vom Kühlschrank? Wer verletzt mich? Und vielleicht komme ich dann auf die Idee und sage mir, ja, ich gehe gar nicht zum Sport oder sowas, obwohl ich es gerne machen möchte, habe ich früher auch gemacht. Aber wenn ich da schon hingehe, dann lachen die sich tot. Ich kann ja gar nicht in die Schwimmhalle gehen, denn ich in einem Badeanzug, da kommt jeder und sagt, Greenpeace ist drei Häuser weiter, die schützen auch Wale. Och. Nee, Leute, nein.
Ich habe eine Klientin gehabt, die hat gesagt, wenn es einen Tunnel gibt zwischen der Umkleidekabine und dem Schwimmbecken, wo sie praktisch dann im Schwimmbecken auftaucht, wird sie auch wieder schwimmen gehen. Aber allein dieser Gang aus der Umkleidekabine zum Duschen und dann das tut sie sich nicht an.
Und dann möglichst am Becken lang. Also darum bin ich immer von der Umkleidekabine immer ganz schnell in das Nichtschwimmerbecken vorne gegangen, weil ich das gehasst habe. Am ganzen Becken lang? Nee, machst du nicht. Nee. Und im Freibad dann womöglich, ich war einmal in einem FKK-Bad in Hamburg, das war für mich der Albtraum schlechthin. Okay. Nie wieder. Es gab genügend Menschen, die auch dick waren. Hätte ich ja eigentlich das Gefühl haben müssen, oh Gott, hier gibt es ja noch mehr wie dich, alles gut. Habe ich aber nicht. Ich habe mich nur unwohl gefühlt und das Gefühl gehabt, mir guckt jeder auf jedes Gramm zu viel. Dazu war ich auch zu sehr immer wieder angesprochen worden darum. Ja. Es gab ja keine Schuluntersuchung vom Schularzt, wo ich gesagt habe, na, wir wollen mal ein bisschen abnehmen. Ne?
Und die Schulärztin war so ein... Ja.
Und lauter solche Sachen. Und das formt dich dein Leben lang. Ja.
Also, was wichtig ist jetzt, wenn ihr es mitbekommen habt, klar, ihr es mitbekommen, dass diese Abnehmerei und dieser ganze Kram so viel mehr ist als Kalorien zählen, auf Zucker und Kohlenhydrate verzichten, auf Fett reduzieren.
Das ist alles, glaube ich, überhaupt nicht so entscheidend.
Das ist gut zu wissen. So, ich kenne auch eigentlich keinen dickeren Menschen, der nicht eine wandelnde Kalorientabelle ist. Die meisten wissen sehr gut.
Ja, sowieso.
Sondern es geht wirklich um dauerhaft. Also ich finde jedenfalls das, was wir beide ja nun machen, ist auch eine Lebensstiländerung. Und wenn man nicht allein ist, sondern zu zweit und in der Familie, dann wird auch das ein Familienprojekt sein und nicht nur so ich alleine und die Kids oder der Mann, die ziehen sich immer noch die anderen Sachen rein. No, no. Also wenn gesunde Ernährung und Stressbewältigung ist gut für jeden in der Familie.
Also es aber du kannst auch nicht zu viele Baustellen auf einmal haben.
Nein.
Wenn du Stress hast, du hast noch eine Familie und die ist noch unten Haus und bla, blub, blub und dann willst du auch noch abnehmen, das kannst du alles knicken.
Nein, das ist
weil
zum Scheitern
du wahrscheinlich, deshalb auch, weil diese ganzen Baustellen dich ja schon in Stress bringen.
Ganz genau.
Das ist, da beißt sich der Hund in den Schwanz, das
du
geht bist, gar nicht.
Also es,
ne? Und irgendwann mal reinkommen und sagen so, ich nehme jetzt mal ab. Und dann? Das geht ja auch nicht. Und am Wochenende nehme ich dann wieder zu, weil ist ja Wochenende und dann wieder. Nee, das geht auch nicht. Man muss das schon mit allem Mann machen und dann so ganz in Ruhe. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, sich erstmal auch die Lebenssituation anzugucken. Welche Stressmomente habe ich? Wo gibt es diese Momente, die in mir dieses Gefühl machen, also wenn ich jetzt nicht ein Stück Schokolade noch reinziehe, dann falle ich hier aber wirklich auf den Teppich.
Ja.
Wo geht es da, wo brauche ich meine Energie? Warum kostet mich im Moment das Leben so viel Energie? Warum habe ich das Gefühl, ich brauche ständig irgendwelches Zuckerzeug, weil mir die Energie flöten geht? Wo geht die bei drauf?
Ja.
Und wenn ich das geklärt habe und wenn ich vielleicht diese Probleme abgestellt habe oder habe das anders sortiert oder habe mir Hilfe gesucht oder wie auch immer die einzelne Situation aussieht, dann erst kann ich mich vielleicht damit beschäftigen und sagen so, und jetzt gestalte ich das insgesamt für die gesamte Familie mal ein bisschen anders. Ich kaufe einfach keine Süßigkeit mehr. Es wird mehr Obst geben und diesen Grundsatz, ich esse nicht weniger, sondern ich esse mehr und davon was anderes.
Das Richtige, genau.
Das Richtige. Das ist ja, du kannst ja unendlich viele Dinge manchmal essen, die gesund sind, wo du aber auch nur, was weiß ich, 3-4 Löffelchen Mayonnaise-Salat essen dürftest.
Ja.
Also manchmal darüber ein bisschen Bescheid wissen und einfach Alternativen austarieren. Das heißt noch lange nicht, dass ich mich hinstellen muss und jetzt Kalorientabellen wälze und jetzt auf dem Millimeter genau irgendwelche Suppen koche und mach und tu, sondern dass ich einfach so generell versuche, das so ein bisschen zu entschlacken. Aber dass es immer wieder Oasen gibt, in denen ich mir auch was gönne.
Flexible Kontrolle ist auch das Stichwort. Also ich kontrolliere mich schon, aber bin flexibel. Das heißt, zu bestimmten Feiertagen, Geburtstagen und ich weiß nicht, zum Urlaub so, dann bin ich mal ein bisschen lockerer. Dann nachher bin ich wieder ein bisschen, vielleicht ein bisschen strenger. Aber dieses, dein Körper und auch deine Psyche dürfen nicht in den Zustand, in das Gefühl kommen, ist wieder eine Hungersnot angesagt, ich muss wieder Kalorien festhalten, weil es gibt plötzlich nichts mehr. So alt, so evolutionär denkt nämlich unser Körper und auch unsere Psyche. Und dann, dann vielleicht nimmst du dann ein bisschen, aber dann kommt eben Jojo-Effekt, das heißt, jede Kalorie, die du danach wieder zu dir nimmst, die wird sowas von aufgesogen und wird sowas von angebaut in deinem Bauch und woanders auch.
Also. Und dazu gehört vielleicht auch mal so ein Realismus-Check. Nicht jeder, der mir in meinem Leben erzählt hat, er sei viel zu dick, ist auch zu dick. Ab wann bist du denn nun eigentlich zu dick? Es gab ja diese Methoden mit BMI, das hat man ja auch schon längst wieder gelassen. Es gibt so bestimmte Sachen, da wird man sagen, ja, das ist jetzt ein bisschen zu viel. Aber es hängt eher davon ab, wie gesund bist du. Und wenn du topfit bist und alles ist eigentlich in Ordnung, warum solltest du dann mit 90 Kilo zu viel sein? Warum? Du bist 1,82 groß oder keine Ahnung was. Was soll das? Ich glaube, da ist es immer sinnvoll, sich in Ruhe mit einem guten Arzt, auch deines Vertrauens, mal in Ruhe darüber zu unterhalten.
Ja.
Und wenn der sagt, das normal ist, sie sind wunderbar, alles prima, dann würde ich das ernst nehmen. Denn es ist 100-mal wichtiger, meine Gesundheit zu erhalten, als mit irgendwelchen fragwürdigen Diäten und Kasteiungsprogrammen zu demolieren und meinen ganzen Haushalt und Insulinhaushalt und ich weiß nicht, was alles durcheinander zu bringen.
Davon mal abgesehen, also ist natürlich im Maßen klar, aber ich arbeite ja nun auch in der Klinik, auch mit Ärzten, die auf Notstation arbeiten, Intensivstation. Und die sind eigentlich immer glücklich, wenn ein Mensch ein bisschen mehr auf den Rippen hat. Weil wenn du krank bist, dann wirst du in der Regel auch sehr schnell abbauen. Und wenn jemand schon sehr dünn ist und dann noch mal richtig krank ist und dann noch weiter abbaut, die haben eher Probleme, Leute am Leben zu erhalten, weil die zu dünn sind, zu sehr abgebaut haben, als wenn es zu dicke Menschen sind. Also auch da mal gucken. Ne? Also jetzt alles im Rahmen und sehen.
Aber es muss einem ja eigentlich klar sein, wenn ich mir die Biologie angucke und ich sehe so einen ganz dünnen, verhungerten Hund, dann weiß ich auch, ich muss ihn aufpäppeln.
Ne?
Und bei jemand mit Anorexie weißt du auch, dass der wirklich, also Magersucht, dass der wirklich am Tod lang schwuppt. Ja. Und das ist so. Und also deshalb, wir brauchen ein gewisses Maß an Energie und an Muskeln und auch ein bisschen was Warmes drumherum. Das ist notwendig. Dann sind wir gesunde Menschen.
Todesfälle im Zusammenhang mit Anorexie sind die am häufigsten vorkommenden Todesfälle bei jungen Frauen.
Mhm.
Also es ist kein irgendwie, ich nehme mal ein bisschen ab und probiere mal ein bisschen und nur das. Also ganz, ganz ernst. Mein Schatz, wir haben schon fast wieder eine Stunde um.
Ja, und du hast erst gesagt, haben wir denn dazu noch was zu sagen?
Ja, aber dazu haben wir noch, können noch stundenlang, also.
Nö, aber ich fand das ganz interessant.
Ich glaube auch. Ich glaube, ihr fand es interessant. Also ich fand es nochmal interessant, auch diesen psychologischen Aspekt.
Ja, der kommt ja immer, es geht ja immer irgendwo immer nur um Frühlingsdiät, Bikini-Diät, um Kalorien zählen und so.
Lass dies weg und lass jenes weg. Ja, 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 aber.
Aber es muss eigentlich, es ist eigentlich ja ein falscher Weg, dass man immer alles weglassen muss. Wichtig wäre ja zu wissen, was kann ich mir denn zuführen?
Das wäre psychologisch. Ich sag's nochmal, unser Gehirn freut sich, wenn es weiß, es gibt mehr. Mehr vom Guten, mehr vom gesunden Zeugs, ja. Und dieses Umprogrammieren, was du eben gesagt hast.
Aber so ist das Denken nicht. Guck mal, als ich krank wurde und dann ja auch eine Zeit lang an die Dialyse musste, da hatte ich ja eine Ernährungsberaterin, die hat mir dann erstmal erzählt, was ich alles nicht darf. Mhm. Und dann habe ich dann so nach 5 Minuten gesagt, ich sage, das ist alles ganz schön, interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Mhm. Ich möchte jetzt wissen, was darf ich denn?
Mhm. Und?
Keine Antwort. Ja, musste man dann mal gucken. Ich sage, das ist doch keine Beratung.
Vielleicht sollten wir da mal auch in der Schulung von den Ernährungs- und Ökotrophologen
machen. Ja, aber lassen Sie jetzt um Gottes Willen den Zucker weg.
Ja.
Ja, sehr schöne Idee. Kann ich denn dafür Obst und Gemüse? Nee, also bei der Dialyse ist das wichtig, dass dann dies nicht und jenes. Und dann kommt bei raus, du kannst Mettwurst und Fleischsalat essen und dann sollst du das irgendwie im Kopf vereinbaren mit einer gesunden Ernährung. Das ist der Moment, wo man dann auch wieder rätselt und sagt, lasst mich doch nicht alle allein hier.
Ja.
Ne? Da haben wir uns dann erstmal ein Buch besorgt, aber verstanden habe ich es immer noch nicht so richtig. Musste dann ja auch nicht mehr sein und so, alles gut. Aber
bist du Gott sei Dank von weg.
Aber sollte mich das nochmal anfallen, muss ich ein Studium machen, das habe ich nicht verstanden.
Ja. Wir können auch schon lang, weil dieses ganze Gebiet, da wird viel Geld mitgemacht, viel. Die Diätindustrie, richtig viel Geld, darf man nicht vergessen. Ne? Also die wollen nicht nur, dass es dir gut geht, die wollen vor allen Dingen, dass du die Produkte kaufst. Mit dem Gefühl, ich darf jetzt mehr von dem Fett reduzieren. So, ihr Lieben, schönen Sonntag.
Ja.
Wir hoffen, wir haben euch nicht das Frühstück verdorben.
Nein, haut jetzt mal ordentlich rein, so ein schickes Brötchen.
Okay, schreibt uns wie immer, wir freuen uns, eure Erfahrung zum Seelenfett, zum emotionalen Essen, zum Kalorien zählen versus sich das gut gehen lassen, solche Sachen. Schreibt uns mal eure Erfahrungen dazu.
Und welche Wege ihr beschritten habt und so weiter. Das wäre sehr interessant. Also fände ich toll.
Wir bleiben in Kontakt und wir hören uns nächsten Sonntag
beim Frühstück.
Genau,
wenn es wieder diese hoffentlich leckeren Kammerbrötchen gibt.
Ich habe echt noch Hunger. Ich glaube, ich muss noch eine Kleinigkeit.
Ja, eine Kleinigkeit. Ne? Okay. Und diese Kammerbrötchen.
Komm, ich mache ihn mal aus. Sie müssen ja nicht alles hören.
Alles klar. Tschüss. Tschüss.